Ich komme so ein bisschen aus dem Bereich Open Source Software, aber Open Source Hardware finde ich immer ein ganz spannender Einblick. Wie, vielleicht ganz kurz vorab, wie bist du dazu gekommen, dich mit offener Hardware zu beschäftigen?
Ja, ich glaube, ich werde ein bisschen was auch noch im Vortrag darüber sagen. Ganz allgemein möchte ich heute ein Forschungsprojekt vorstellen, wo nicht nur das, ihr seht es schon, Fraunhofer IWU dran beteiligt ist, sondern auch beide Universitäten in Dresden. Und wir machen das eigentlich, weil wir zu viele Forschungsprojekte haben, die wir irgendwann mal gemacht haben, die dann irgendwie in der Schublade landen. Und wir sagen, vielleicht ist es besser, es gleich von Anfang an Open Source zu denken und dass andere Leute dann auch gleich weitermachen können und dass halt wirklich Neuerungen und auch neue Produkte und so weiter rauskommen. Eigentlich sind wir aus einer sehr konservativen Branche, dem Maschinen- und Anlagenbau, und für uns ist das ist ein bisschen ausgelöscht, es ist wirklich Neuland.
Das finde ich toll, das zu hören, weil das kenne ich in der Branche auch eher, dass dort maximal mal ein paar Standards befolgt werden, aber mit Offenheit ist da wenig. Ja, insofern vielen Dank, dass du da bist, und ich freue mich auf deinen Talk. Und hinterher sind dann noch Zeit sicherlich für Fragen. Da gebe ich dann das Mikro rum. Aber jetzt erstmal bin ich frei für Maximilian Stangen.
Super, Dankeschön. Ja, ich habe es schon gesagt, ihr seht es hier. Selbst wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IWU. Das IWU, das ist das Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik, würde man jetzt erstmal nicht an Open Source denken. Ich glaube, wir selber vor 1 bis 2 Jahren, als wir dann den Antrag geschrieben haben, auch nicht. Und ich möchte euch ein bisschen was sagen. Ich denke mal, viele von den Leuten, die ja hier sitzen, werden wissen, was Open Source Hardware ist. Ich will es aber trotzdem noch mal ein bisschen besprechen und was wir damit auch vorhaben. Ich würde aber erstmal einleiten damit, wie gesagt, der Rechner ist sehr, sehr langsam und die Bilder sind sehr, sehr groß. Deswegen könnte es immer ein bisschen dauern. Ich komme aus dem Bereich Forschung, und Forschung und Innovation sind eigentlich ganz schön schwierig. Zumindest, wenn man sich in unserem Forschungssystem auch befindet. Ich denke mal, viele, die hier sitzen, kennen das sicherlich auch. Man hat eine gute Idee, muss dann erstmal einen Antrag schreiben. Keine Ahnung, vielleicht habe ich irgendein Verfahren, um ein Pigment neu herzustellen, was ich irgendwann mal in der Lackierung nutzen kann, vielleicht für ein Auto, vielleicht für ein Fahrrad, ist auch egal. Schreibe einen Antrag, der wird vielleicht bewilligt, vielleicht auch nicht. Ich forsche dran und habe dann erstmal vielleicht zum Ende des Projekts ein neues Pigment gefunden, was ganz toll ist, was wenig ausbleicht in der Sonne, was vielleicht besonders nachhaltig ist. Das ist der erste Schritt, aber da habe ich noch lange kein Produkt. Der zweite Schritt, und da spielt es Fraunhofer, die Fraunhofer Gesellschaft eine größere Rolle, ist die angewandte Forschung. Also wie komme ich da ein Stück weiter Richtung Produkt und auch wirkliche Anwendung. Also wie kann ich das Technology Readiness Level an dieser Stelle auch anheben. Das heißt natürlich wieder, okay, ich schreibe wieder einen Forschungsantrag, ich mache wieder was, vielleicht kommt es, vielleicht kommt es nicht. Wenn ich es dann fertig habe, schreibe ich einen Abschlussbericht. Und da stehen viele tolle Sachen drin, habe ich immer noch kein Produkt. Der letzte Schritt, natürlich hier auch sehr vereinfacht dargestellt, ist natürlich dann hinzugehen und es irgendwie in eine Produktion reinzubekommen. Es muss jetzt kein konkretes Produkt sein, es kann auch eine Prozessverbesserung sein, es können andere Dinge sein, die vielleicht nicht unbedingt hier in diesem Sektor Maschinen, Anlagen, Automobilbau sind. Wir als Institut machen zum Beispiel auch viel in Richtung Medizintechnik. Aber an vielen Stellen, bis wir dann vielleicht von einer super tollen Idee zu einem guten Produkt kommen, gibt es viele Möglichkeiten, A, zu scheitern und B, vielleicht nicht unbedingt zu scheitern, aber nicht weiterzukommen. Vielleicht, weil die Idee schlecht war, aber in vielen Fällen, denke ich, gibt es super viele gute Ideen. Und um das mal anzugehen, da sind wir drauf gekommen, naja, warum setzt man nicht Open Source Hardware viel mehr in solchen Entwicklungsprojekten auch ein, vor allem auch in der Forschung. Warum muss das denn eigentlich immer komplett abgekapselt sein? Und das wollen wir in dem Projekt, das heißt OSHOP, da werde ich zum Schluss auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, was da alles passiert. Das wollen wir dort eben adressieren. Das ist unsere Seite. Ich habe es gesagt, wir kommen aus einer eher konservativen Branche. Also müssen wir an der Stelle auch immer zeigen, und das ist die andere Seite, weil unser Fokus liegt auf Produkten und Produktentwicklung, vor allem im Bereich der Produktionstechnik. Und da stehen natürlich immer große Firmen dahinter oder in allermeisten Fällen. Und die müssen wir irgendwie ködern. Mit Open Innovation bzw. Open Source Ansätzen können wir Kosten und Zeit reduzieren. Das sieht man im Softwarebereich, das sieht man aber auch, wenn man Publikationen in dem Bereich liest, auch im Hardwarebereich. Und wie schaffen wir das? Das schafft man, indem man zum einen ja, Wissende vernetzt, dass man Zugang zu Infrastruktur ermöglicht, die vielleicht an einem bestimmten Ort nicht vorhanden ist, und dass man natürlich auch Zugriff hat auf Skills, die man vielleicht als Organisation selber nicht hat. Das sind, sage ich mal, auf der anderen Seite vielleicht für die Industrie Gründe, das mitzumachen. Warum Open Source? Ich glaube, hier renne ich offene Türen mit ein, aber ich fand trotzdem dieses Zitat von dem Professor Pierce von der Western University in Kanada ziemlich gut. Open Source works amazingly well because having a lot of people work on a problem together tends to get a much better solution than a few. Ist natürlich nicht in allen Fällen so, aber ich würde auch mich dem anschließen und sagen, schon in den allermeisten Fällen kommt man mit vielen Ideen, mit der richtigen Moderation auch zu besseren Ergebnissen als vielleicht alleine im stillen Kämmerlein. Ja, Open Source brauche ich hier, glaube ich, auch nicht so sehr ins Detail drauf eingehen. Wird bei allen Supercomputern verwendet als Betriebssystem. Die meisten Smartphones haben es, Cloud-Server und mittlerweile im Softwarebereich nutzen es auch die meisten Firmen in irgendeiner Weise. Genau, Open Source Hardware. Was ist das? Vielleicht für die, die es nicht wissen, beziehungsweise Open Source Software kann ich hier eigentlich skippen, würde ich mal annehmen. Was aber ganz interessant ist, ist vielleicht der letzte Punkt, der hier zu sehen ist. Wenn man sich auch aktuelle Studien anschaut, ist es so, dass man tatsächlich Open Source Software in dem Fall schon in ganz konkreten wirtschaftlichen Nutzen nachweisen kann. Hier ist eine EU-Studie, die wir hier zitieren, wo man ganz unten sehen kann, dass geschätzt wird, dass zwischen 60 und 95 Milliarden Euro extra an Bruttoinlandsprodukt für die ganze EU bezogen in 2018 einfach nur durch Open Source generiert worden, was in dem Kontext, auch selbst auf die ganze EU bezogen, schon ein sehr großer Batzen ist. Und genau dasselbe erhoffen wir uns an der Stelle auch von Open Source Hardware. Und dort gibt es, sage ich mal, auch Bewegungen, teilweise auf EU-Ebene. Wenn man sich zum Beispiel manche Calls für Forschungsprojekte anschaut, sieht man auch immer öfter die Begriffe Open Source Hardware aufpoppen. Genau. Hier würde ich einfach mal drüber gehen. Die Frage ist natürlich, weil wir sind natürlich immer sehr stark im Austausch und auch darauf angewiesen, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, dass mittlerweile dort auch Open Source Software angekommen ist, beziehungsweise wenn man sich mit Unternehmen unterhält und auch auf deren Website guckt, wird das zumindest propagiert. Das kann man so oder so sehen, inwieweit es auch gut und gut gemeint ist und gut gemacht. Aber es gibt natürlich viele Beispiele. Zum Beispiel eins, das ist das Sorry AI. Das ist das ist Synthetic Object Recognition Dataset for Industries. Das ist zusammen in der Zusammenarbeit mit BMW und anderen Firmen entstanden, wo eben dieses Datenset auch frei verfügbar ist. Natürlich immer mit einem bestimmten Ziel im Hintergrund, auch bei den Firmen. Aber man muss einfach konstatieren, Open Source ist da angekommen, aber noch nicht im Bereich von Hardware. So, jetzt habe ich ganz viel über Open Source Hardware gesprochen. Was ist das jetzt genau? Es gibt einige Definitionen, eine habe ich mal mitgebracht. Open Source Hardware ist einfach Hardware, mit denen ich folgende Sachen machen kann und darf. Ich darf sie studieren, auseinandernehmen, näher angucken, nachvollziehen. Ich kann sie verändern, wenn ich denke, dass ich es vielleicht besser machen kann, aber auch schlechter. Ich kann es verteilen, übers Internet beispielsweise, Daten zu meinem Produkt. Ich darf es herstellen, beispielsweise einen 3D-Drucker, und ich darf es auch verkaufen. Das ist eigentlich ja, die fünf Sachen, die ich mit Open Source Hardware machen darf, die ich im Vergleich natürlich zu einer anderen Hardware nicht unbedingt darf. Nehmen wir ein Auto einfach her, klar, ich kann es vielleicht auseinanderbauen, vielleicht darf ich es auch ändern, wenn der TÜV ja sagt, aber selber ein BMW nachbauen und dann sagen, das ist ein BMW und den verkaufe ich jetzt, das wird dann eher schwierig. Ich glaube, da bekommt man relativ schnell Post von irgendeinem Anwalt. Also, das ist geschlossene Hardware. Wenn wir uns das Ganze mal angucken, ja, jetzt wird es an der Stelle ein paar Paper zitiert, sind wir bei Open Source Hardware so, dass der Innovationsprozess auf der einen Seite offen sein soll, aber auch das Resultat aus der Innovation. Also wir wollen nicht, dass man einfach als Unternehmen, sage ich mal, seine Forschungsdienstleistung ausgliedert, vielleicht an irgendjemanden, der richtig Bock hat, an was Geilen rumzubasteln. Nein, das Ergebnis soll auch offen sein und an jedem zur Verfügung stehen. Und wenn man sich das anschaut und in diese zwei Teile teilt, sieht man auch relativ schnell, dass man da verschiedene Dokumentationsformate braucht. Das können zum Beispiel die CAD-Daten sein, also die Konstruktionsdaten, eine BOM, das ist eine Bill of Materials, wo aufgelistet wird, was brauche ich eigentlich für mein Produkt, oder allgemein auch bearbeitbare Dokumente, damit ich auch wirklich zusammenarbeiten kann. Das macht also insgesamt Open Source Hardware aus. Und ich habe jetzt an der Stelle auch noch mal ein paar Beispiele mitgebracht, was vielleicht in dem Bereich auch passiert. Das ist jetzt explizit nicht solche Dinge, die man vielleicht auf einen Thingiverse findet oder auf anderen Plattformen. Das erste Beispiel ist ein Projekt, das nennt sich COSEL. Da wird dran geforscht und gearbeitet, einen modularen Bausatz zu entwickeln für ein leichtes E-Fahrzeug. Wie gesagt, aus drei Modulen bestehend, Frontcar, Batterybox und Rearcar mit Schnittstellen, die fest definiert sind. Und diese Schnittstellen sollen eben dazu genutzt werden, dass ich dort andere Lieferanten beispielsweise finden und dort ansetzen und eigene Komponenten und Weiterentwicklung ranbringen. Und diese Austauschbarkeit und auch die Veränderbarkeit, die soll eben hier durch den Open-Source-Ansatz auch sichergestellt werden. In dem Projektkonsortium sind wir jetzt auch mit beteiligt beispielsweise, aber auch die Technische Universität Dresden oder die Hochschule Emden-Leer neben den Firmen, die hier noch genannt sind. Das ist auch ein relativ aktuelles Projekt, was auch noch nicht abgeschlossen ist. Was gibt es sonst noch für Beispiele? Ein aus meiner Sicht auch ganz cooles Beispiel. Ich hatte hier so ein paar Folien schon vorbereitet in Richtung Automobilindustrie, weil da diese Woche auch ein Vortrag war, deswegen nicht wundern. Ist Open Pilot, das ist sozusagen ein Upgrade für das eigene Auto, um hier zumindest halbautonomes Fahren zu ermöglichen. Was ein sehr cooler Ansatz ist, der natürlich so in Deutschland nicht funktioniert. Aber in anderen Staaten, die vielleicht da ein bisschen entspannteres Verhältnis haben, auch zur Verkehrssicherheit, ist es möglich. Das sind konkrete Produkte. Auf der anderen Seite interessiert uns vor allem die Produktionstechnik. Da gibt es auch ein bisschen was. Hier mal ein Greifer für Industrieroboter, der auf einer Hardware-Plattform basiert, die auch Open Source ist. Seht ihr hier auch, welche Firma da dahinter steckt? Das ist Trinamic. Und die schaffen es hier, dass man auch die Entwicklungszeit für so ein Greifer-Design einfach um die Hälfte reduziert, dadurch, dass man sowas dann auch frei verfügbar macht und andere darauf aufbauen können. Ganz allgemein ist so im Bereich Halbleiter auch vieles in Bewegung. Das ist jetzt nicht unser Fokuspunkt in Richtung Open Source Hardware. Beispielsweise, der eine oder andere wird es sicherlich auch kennen, RISC-V oder Wii. Das ist auch ein offener Standard im Bereich Mikrochips. Und da sind wir beispielsweise über ein anderes Projekt, bin ich aber beileibe kein Experte, deswegen bitte darüber keine Fragen stellen, auch in einem Projekt beteiligt, wo das mit weiterentwickelt wird. Auf der anderen Seite haben wir vielleicht was, was vielleicht für den einen oder anderen auch interessant ist, oder was der eine oder andere schon mal selber gebaut hat, so eine Open Source Milling Machine. Und hier habe ich einfach nur mal ein paar Zitate mitgebracht von der Firma, die nennt sich Mechanica. Die vertritt also auch den Open Source Hardware Ansatz. Warum die das machen? Also die wollen Produkte, die man eigentlich überall auf der Welt herstellen kann. Und das ist auch ein interessanter Punkt für Open Source Hardware allgemein. Man hat es vor allem während der Corona-Pandemie gesehen, dass sich viele daran beteiligt haben, beispielsweise solche Face Shields herzustellen oder auch Dinge für Beatmungsgeräte, dass man eigentlich nicht in jedem Land oder ja, in jedem Bereich irgendwas selbst entwickeln muss, sondern wenn man das hat, gerade in solchen Krisensituationen relativ schnell teilen kann mit den Möglichkeiten und Werkzeugen, die wir heute haben und auch mit der Produktionstechnik, die wir heute haben, beispielsweise additive Fertigung, 3D-Drucker. Ja, das zweite Zitat von denen ist auch: We also believe in the power of collaborative product development and would like to allow the participation of any interested person. Finde ich persönlich einen guten Ansatz, um natürlich, und das sehen wir auch in unserer Forschung, vielleicht frühzeitig Fehler zu erkennen, Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen und einfach zum Schluss ein besseres Produkt zu haben. Und ein besseres Produkt heutzutage ist aus meiner Sicht und auch aus der Sicht von vielen anderen vor allem ein nachhaltigeres und langlebigeres Produkt, wo ich denke, da kann man mit dem Ansatz vielleicht auch gegen solche Dinge wie geplante Obsoleszenz und so weiter gegen angehen. Erstmal mal die Beispiele aus verschiedenen Projekten und verschiedenen Bereichen von Open Source Hardware. Ja, was sind jetzt so grundlegend die Vorteile? Klar, ein bisschen dargestellt, eher auch an Unternehmen gerichtet, dass man global zusammenarbeiten kann, Ideen sammeln kann und die damit seine Produkte besser machen kann. Wir haben vor allem in Deutschland, und das wird in den nächsten Jahren so weitergehen, immer noch das Problem, genügend Arbeitskräfte zu finden. Das kann man auch vielleicht so lieber so organisieren, dass man auch Leute in anderen Ländern dazu befähigt, hier dran mitzuarbeiten und so ihr Auskommen zu haben, ohne unbedingt vielleicht auch in andere Länder gehen zu müssen. Dann eine schnellere Entwicklung von Minimum Viable Products und geringere Entwicklungskosten allgemein. Aber hast du dir auch ein bisschen an Beispielen gesehen. Für die Produktseite hätte ich noch viel mehr bringen können, vor allem auch im Consumer-Bereich. Die Produktionstechnik ist eben noch nicht da, beziehungsweise wird für Open-Source-Hardware relativ wenig beachtet. Wenn ich von Produktionstechnik spreche, rede ich jetzt nicht vielleicht von irgendeinem Desktop-3D-Drucker, sondern von Umformmaschinen, von Werkzeugmaschinen und so weiter. Und wenn man sich das mal anschaut, hier mal aus einer Database für Open Source Hardware Projekte, sieht man, dass relativ viel passiert im Bereich Elektronik. Und wenn man sich den dritten Balken anguckt, das ist Manufacturing, sieht man, naja, im Vergleich dazu passiert da eher aktuell wenig. Aber man sieht auch, wenn man sich ein bisschen mehr mit Elektronik beschäftigt, dass man auf den Open Source Ansatz doch durchaus auch erfolgreiche Unternehmen gründen kann. Hier als Beispiele Adafruit und auch Arduino. Und jetzt komme ich auch schon zu dem Punkt, warum wir auch das Projekt mit angesetzt haben. Wir haben uns mal ein Paper genommen aus dem Jahr 2011 von Grams et al. Und die haben damals schon mehrere Open-Source-Hardware-Projekte identifiziert. Und wir haben uns das Ganze nochmal angeschaut. Das seht ihr hier auf der rechten Seite, wie die Projekte auch heißen. Manch eins gibt es immer noch, sieht man da, wo aktiv noch dran steht. Aber von denen, die aktiv sind, nutzen auch einige nicht mehr diesen Open-Source-Hardware-Ansatz. Die dies immer noch machen und die es immer noch gibt, die kommen eigentlich alle aus dem Bereich IT-Hardware oder Telekommunikation. Unsere Schlussfolgerung daraus ist einfach, dass zumindest zum Teil der Erfolg von Open Source Hardware darauf beruht, dass man ein existierendes Ökosystem hat, und das hat man in den Bereichen zweifelsohne, eine aktive Community, die daran mitarbeitet, und natürlich auch verschiedene Firmen, die sich da mittlerweile etabliert haben, wie ihr auf der vorigen Folie dann auch schon gesehen habt. Und das hat uns eigentlich dazu geführt, dass wir gesagt haben, da wollen wir ein Projekt machen, wir wollen es einfach mal versuchen, vielleicht machen wir es auch falsch. Da sind wir gerne auch mit allen zur Diskussion bereit. Und das Setup, das sieht so aus, über den QR-Code kommt ihr auf eine Webseite, eine Unterseite von der HTW Dresden. Da ist ein bisschen noch mehr Hintergrund zu dem Projekt beschrieben. Wie gesagt, wir machen das mit den beiden Dresdner Universitäten zusammen im Verbund und werden da vom Bundesministerium für Bildung und Forschung auch gefördert und haben auch mehrere Partner da zur Hand, mit denen wir versuchen, wir sind jetzt erst gestartet, so im Mai, Juni diesen Jahres, deswegen sind wir noch nicht so weit, diesen Ansatz, Dinge Open Source zu machen, vor allem auch in der Produktionstechnik, weiter in die Gesellschaft, aber natürlich auch auf der anderen Seite, weil da spielt Produktionstechnik Rolle, auch in die Wirtschaft zu tragen. Und ich habe jetzt auf der nächsten Folie nochmal ein Beispiel, was wir da genau machen. Und das hier ist einfach mal ein Bild. Wir haben an der HTW Dresden gibt es eine Modellfabrik, wo auch jeder gerne eingeladen ist, dort mal zu einer Führung hinzugehen. Und in dieser Modellfabrik gibt es verschiedene Module und verschiedene Werkzeugmaschinen in kleinerem Maßstab. Und dort sind wir mal rangegangen und haben verschiedene Dinge an so einer Werkzeugmaschine beziehungsweise Maschine allgemein, zum Beispiel hier zum Testen der elektrischen Funktionsfähigkeit von bestimmten Teilen, die haben wir versucht, Open Source zu bauen oder weitestgehend auch Open Source zu bauen. Da ist beispielsweise ein Werkzeuglager, was eine Eigenentwicklung ist, das wir demnächst auch veröffentlichen wollen, sodass das dran jeder weiter dran arbeiten kann und das verbessern kann. Die Energiekette haben wir beispielsweise auf Thingiverse gefunden, die ist Open Source, Führungsschienen und so weiter sind auch Open Source, und das Werkzeugwechselsystem haben wir auch Open Source gefunden, eins, das aber noch ein Stückchen weiterentwickelt. Und solche Dinge wollen wir tun, also jetzt nicht nur über Open Source Hardware sprechen und andere dafür sensibilisieren, sondern tatsächlich auch an Dingen arbeiten. Und das habe ich euch nochmal mitgebracht auf der nächsten Folie, um einen Eindruck zu bekommen, wie ist das Ganze aufgebaut und was haben wir da auch vor. Und zwar, klar, haben wir irgendwo ein Advisory Board, das besteht aus verschiedenen Institutionen, die uns auch ein bisschen überwachen, dass wir natürlich mit den öffentlichen Geldern jetzt auch das Richtige aus deren Sicht mit anstellen. Und wir haben natürlich die drei Wissenschaftspartner. Und wir haben das Ganze auch erstmal in drei grundlegende Säulen aufgeteilt. Im Bereich Ökosystem geht es darum, so wie heute, für das Thema erstmal Werbung zu machen und alle einzuladen, sich dran zu beteiligen. Dann wollen wir, und das wird nächstes Jahr auch in Dresden das erste Mal der Fall sein, eine Open-Source-Hardware-Konferenz etablieren, vorerst mit dem Fokus auch auf Sachsen. Im nächsten September in Dresden wird das höchstwahrscheinlich stattfinden und dann jährlich im Jahr darauf dann in Chemnitz. Und da wollen wir zum einen natürlich einen wissenschaftlichen Austausch auch zu dem Thema schaffen, aber auch den Raum ermöglichen, an Dingen gemeinsam zu arbeiten und natürlich auch über Dinge zu sprechen und auch über Bedenken zu sprechen, weil ich weiß, da gibt es bei dem Thema, und wenn es darum geht, dass da auch Firmen mit dran arbeiten, gibt es da auch natürlich einige Bedenken, die ich auch mittrage, wenn es darum geht, normale Privatpersonen und Bastler mit dran zu beteiligen. Es soll nämlich nicht dazu dienen, dass man einfach nur Ideen absaugt, beispielsweise, sondern beide Seiten sollten da im besten Falle von profitieren. Und wie genau das gelingen kann, das ist natürlich auch ein Teil von unserer Arbeit in dem Projekt. Wir werden natürlich auch noch andere Formate organisieren. Die sind jetzt noch nicht final, auch noch nicht final terminiert. Ich habe ja gesagt, wir sind noch nicht so lange dabei, hier gefördert zu werden oder loslegen zu können. Also Hackathons, Netzwerktreffen und so weiter. Das ist die eine Säule. Die zweite Säule ist die Infrastruktur. Die ist auch ziemlich wichtig, weil ich habe zwar einige Beispiele vorgestellt, aber im Vergleich zu den Dingen, die sonst in der Produktentwicklung passieren, wie viele Produkte jeden Tag auf den Markt kommen, ist natürlich der Anteil von denen, die Open Source sind, relativ gering. Das hat auch damit zu tun, dass da einfach noch ein paar Fragezeichen gibt. Vor allem, wenn man mit Unternehmen redet, gibt es natürlich immer viele Bedenken und die muss man so gut es geht ausräumen, weil zum Schluss, denke ich mal, braucht man die auch mit an Bord. Da geht es dann zum Beispiel um solche Dinge, um Lizenzen und Zertifikate, weil wenn wir hier vor allem im Bereich von Produktionstechnik sind, haben wir natürlich einen relativ hohen beispielsweise Qualitätsanspruch, und wenn zum Schluss da jemand dran arbeitet, zum Beispiel auch einen hohen Anspruch an Sicherheit, also brauchen wir auch entsprechende Reviews und so weiter, wenn solche Dinge in Open Source entwickelt werden. Wir wollen eine Datenbank aufbauen für Open Source Hardware Projekte in unserem Bereich, im Maschinen- und Anlagenbau, und natürlich auch dran forschen, wie kann man denn auch allgemein an solche Projekte rangehen, wie organisiert man die, wie bekommt man die vielen verschiedenen Beteiligten auch gut zusammen. Der dritte Punkt, der fokussiert halt ein bisschen auf das, was ich am Anfang gesagt hatte, auf Transferkonzepte, dass man eben sagt, wie bekomme ich am besten auch mein Forschungsprojekt in so ein Setup übertragen, oder bestehende Forschungsprojekte, wo ich sage, da sind wir jetzt nicht so wirklich weitergekommen, wir würden uns das wünschen, aber aktuell gibt es vielleicht gar keine Förderung und so weiter. Wie kann man das am besten machen, dass andere damit arbeiten können und andere das vielleicht auch weiterentwickeln? Das machen wir nicht nur auf einem Papier und wir reden auch nicht nur darüber. Wir haben in diesem Projekt auch Werkstattprojekte, werden die genannt, das heißt wirklich Entwicklungsprojekte, wo nach dem Open-Source-Gedanken dann auch Dinge umgesetzt werden. Beispielsweise wird es ein Projekt geben, das sich mehr ins Handwerk richtet, dass wir dort Dinge für aktuelle Herausforderungen, und da gibt es ja auch viele, die Menschen, die dort arbeiten, werden auch immer älter und brauchen beispielsweise neue Lösungen, um da Unterstützung zu haben, dass sie auch noch weiterhin ihren Job machen können, den sie in den allermeisten Fällen ja auch sehr mögen. Da wird es also ein Projekt geben. Ein weiteres Projekt wird es geben im Bereich Industrieroboter beispielsweise. Wir sind da aber natürlich auch offen noch für weitere Ideen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, einfach nochmal, um das zu zeigen. Natürlich im Mittelpunkt, deswegen bin ich hier und deswegen kann ich auch noch nur nochmal appellieren, dann vielleicht hinterher nochmal im Gespräch, gerne auch per Mail dann beispielsweise, Ideen zu haben und über Ideen zu sprechen und noch gucken, wie man die umsetzen kann. Also Leute, die Ideen in diesem Bereich haben, stehen im Mittelpunkt von diesem Projekt, und die können natürlich aus allen möglichen Bereichen kommen. Wir schließen da niemanden aus. Wie gesagt, eher konservative Branche. Wir versuchen das Allerbeste draus zu machen und uns auch dahingehend ein bisschen zu öffnen und natürlich auch bei anderen dafür zu werben, das Gleiche zu tun. Das vielleicht so viel von mir. Ich habe es nicht überzogen, was sehr gut ist und untypisch. Wie gesagt, für die hier findet ihr meine Kontaktdaten. Über den QR-Code kommt ihr auch zur E-Mail-Adresse. Und dann muss ich, glaube ich, auch gleich abgeben, aber vielleicht schaffen wir noch ein, zwei Fragen. Danke.
Ja. Ganz herzlichen Dank auch von mir. Ja, wir haben jetzt, ich selbst hätte auch noch eine Frage, aber ich frage erst mal ins Publikum rein. Ich glaube, so 3 Minuten haben wir noch. Da gehe ich gleich mal hier zu.
Hi, ich habe mich auch mal im Rahmen Drittmittelprojekt damit beschäftigt und die große Herausforderung, die ich eigentlich festgestellt habe, ist, dass wenn man so eine Open-Source-Hardware macht, dass wenn dann Änderungen passieren, du irgendwas mal zugelassen hast oder irgendeiner Norm entsprechen sollst, dass du diese Änderungen dann auch trackst und überprüfst, ob die dann immer noch der ganzen Norm und Zulassung entsprichst. Und wie siehst du denn da in die Zukunft, was kann man da machen? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht?
Ja, danke für die Frage. Das ist natürlich gerade im Bereich von Hardware kein einfaches Thema. Und ich denke, gerade auch in so einem Land wie Deutschland, wo alles sehr, sehr reguliert ist, schwierig. Zum Schluss läuft es darauf hinaus, dass man natürlich auch irgendwie starke Review-Prozesse braucht und höchstwahrscheinlich wird es nicht so sein, dass es super dezentral sein kann. Man wird sicherlich auch irgendwann, wenn sich das Ding durchsetzt, zumindest in meiner Vorstellung, sicherlich auch sowas haben wie eine Open-Source-Hardware-Zertifizierungsstelle, wo sich Leute damit beschäftigen, kann ich mir vorstellen. Ansonsten ist es natürlich ein Punkt, den wir hier in den 3 Jahren auch mitdenken wollen, beziehungsweise wo wir auch Zeit haben, solche Dinge einfach auszuprobieren. Das Projekt ist so angelegt, dass es höchstwahrscheinlich auch über 9 Jahre läuft, wenn wir einen guten Job machen. Das heißt, solche Dinge sind natürlich schwierig zu beantworten, wenn man nur 2 oder 3 Jahre Zeit hat und dann raus muss, und wir hoffen, dass wir das vielleicht lösen und angehen können, beziehungsweise Ideen dafür generieren.
Dankeschön. Gibt es sonst noch Fragen? Für eine haben wir noch Zeit.
Bei so Open-Source-Hardware-Projekten kriegt ihr da auch viele Random-Contributions? Also bei Software-Projekten tauchen da irgendwelche auf, die einen Patch haben oder einen Bug-Report. Man hört von denen vorher gar nicht. Ich weiß nicht, habt ihr sowas auch bei Hardware-Projekten oder ist das eher, dass da vorher das Management miteinander spricht und sowas gemacht wird, bevor da irgendwie Contributions auftauchen?
Da kann ich ganz kurz drauf antworten. Ich kann mir vorstellen, dass es so ist, dadurch, dass wir jetzt noch nicht mit dem Thema so lange unterwegs sind und es wirklich für uns auch neu ist, kann ich das noch gar nicht sagen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowas auch passieren wird.
Gut, vielen, vielen Dank noch einmal. Vielleicht noch mal ein Applaus für Maximilian Stange. Thank you.